Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zur heutigen Episode. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Wie führe ich ein Krankenhaus aus roten in schwarze Zahlen? Verglichen mit einem mittelständischen Unternehmen, was ist eigentlich anders im Management eines Krankenhauses? Wie so viele Krankenhäuser, so stand auch das Klinikum Osnabrück vor einigen Jahren vor sehr großen finanziellen Herausforderungen. Mittlerweile zeigt ein großes Veränderungsprojekt dort erste positive Auswirkungen. Alexander Lottis ist einer der Geschäftsführer des Klinikums, den ich hier im Interview befrage, wie dies gelingen konnte. Das Gespräch findet in der Pop-up-Bar des Restaurants La Vie in Osnabrück statt und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden auch einiges an Klapper- und Plaudergeräuschen aus der Küche hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier in der Pop-up-Bar des La Vie. Mit dem La Vie verbinde ich ein sehr schönes Gespräch, was ich vorher mit Thomas Bühner hatte, schon vor einer Weile. Wer diese Podcast-Episode nicht gehört hat, dringende Aufforderung, diese zu hören. Also wir haben wieder einen schönen, auch kulinarischen Rahmen. Ich sitze gegenüber von Herrn Lottis. Herr Lottis ist einer der Geschäftsführer des Klinikums Osnabrück. Herr Lottis, ich habe ein paar Takte schon vorher erzählt. Schön, dass wir das Gespräch haben, aber schön, dass wir es auch hier haben.
Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin selten, aber gerne hier. Ich finde, das ist eine wunderbare Erweiterung des La Vies für diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr Atmosphäre, ein bisschen mehr haben wollen davon, was Lockerheit in Verbindung mit tollem Essen ausmacht.
Ja, es ist auch rustikaler hier als drüben, ja. Das können wir sicher sagen. Aber Schluss an dieser Stelle, sonst müssen wir uns diese Folge noch nachträglich sponsoren lassen von La Vie. Und da müssten wir dann mit Herrn Bühner nochmal drüber sprechen. Herr Lottis, Sie haben 2200 Mitarbeiter, mit denen Sie zumindest indirekt ja zu tun haben. Skizzieren Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, was unterscheidet eigentlich das Klinikum Osnabrück von einem mittelständischen Unternehmen? Eher ähnlich oder eher total anders?
Lassen Sie es mich vielleicht so beginnen zu sagen, wir produzieren keine Fahrräder. Dieser Satz ist so trivial wie trotzdem richtig. Am Ende ist es das, was uns auszeichnet. Wir kümmern uns um das, was Menschen am wichtigsten ist. Gesundheit und Leben. Und das finden Sie eben nicht in einem produzierenden oder sonstigen Dienstleistungsunternehmen. Sondern ja. Das finden Sie eben nur in einem Krankenhaus, das finden Sie in einem Klinikum. Und
ist die Kultur eine komplett andere als im mittelständischen Unternehmen? Also was ist ein mittelständisches Unternehmen? Es ist natürlich, gibt diese und jene. Also nehmen wir mal an, ein nicht Familienunternehmen, sondern eher eins, wo man sagen kann, ja, das hat schon 500 Leute, 600 Leute, so eine Kante vielleicht zur Industrie. Da müsste es doch schon wieder Ähnlichkeiten geben, oder nicht?
Also Sie finden bestimmt Ähnlichkeiten in einer Betrachtung der hierarchischen Pyramide. Mhm. Ja, das heißt, Sie haben oben jemanden, der so ein Unternehmen führt und Sie haben unten drunter dann in der jeweiligen Verteilung Führungskräfte und Mitarbeiter. Und das ist vielleicht vergleichbar zu einem Klinikum oder zu einem Krankenhaus, wie wir es sind. Mhm. Aber ansonsten finden Sie da wenig Vergleichbares. Mhm. Die Besonderheit ist einfach, dass wir uns um das kümmern, was den Menschen am wichtigsten ist. Das ist seine Gesundheit und das ist am Ende sein Leben.
Ja, es zu erhalten oder, ja.
Na, ihn zu gesunden, ist der Anspruch, den wir mit unserer Tätigkeit verbinden. Und da ist es völlig egal, ob Sie über die Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Pflege reden oder ob das die Menschen sind, die bei mir als Ärzte tätig sind. Und selbst die arrondierenden Bereiche, nehmen Sie Facility Management oder nehmen Sie einen Bereich wie Einkauf, ja. Auch da muss das alles in sich stimmig sein und alles unterwirft sich im Grunde genommen diesem Anspruch, den wir haben. Beste Pflege, beste ärztliche Betreuung für unsere Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, das ist auch solitär zu sehen zu all den anderen Branchen, die wir in der Bundesrepublik haben.
Ja, und das ist, wenn man so will, dann ja auch eine Art zwingender Nutzen.
Ja.
Genau. Um aus dem Marketing-Sprech nochmal zu kommen. Ja. Ich habe mich auf das Gespräch auch deshalb gefreut, weil ich ja das Klinikum jetzt kennengelernt habe, auch vor dem Hintergrund einer in den vergangenen Jahren gelaufenen
Ja, Restrukturierung eines, auf jeden Fall eines Prozesses, wo man sagen kann, es war ein Veränderungsprozess, dessen Ziel auch war, aus den roten Zahlen rauszukommen, wieder in schwarze Zahlen. Mhm. Und jetzt kann man sagen, und ich glaube, das ist eher ungewöhnlich, das ist auch gelungen in einer überschaubaren Zeit. Mhm. Sie schreiben wieder schwarze Zahlen. Vielleicht ganz kurz als Skizze für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie war die Ausgangssituation? Und wie sind Sie vorgegangen, um ein so komplexes Gebilde wie ein Klinikum mit über 2200 Leuten und auch einer Diversifizierung, denke ich, genau dahin zu bekommen? Natürlich haben Sie es ja nicht alleine gemacht.
Ich habe im Klinikum angefangen 2013. Das war circa ein halbes Jahr, nachdem mein Geschäftsführerkollege Franz Block in das Unternehmen eingestiegen war. Wir haben also die Sanierung ausdrücklich auch zusammen gemacht. Die Ausgangssituation war denkbar schwierig. Wir hatten im Jahr 2013 Verlust der Größenordnung von 24 Millionen Euro. Mhm. Ein Jahr später hatten wir nochmal 6, das heißt in Summe 30 Millionen Euro. Das Eigenkapital schmolz schneller als Schnee in der Sonne. Wir brauchten einen Notkredit der Stadt Osnabrück, unserer einzigen Gesellschafterin, über 10 Millionen Euro. Also wir hatten die, wenn Sie so wollen, denkbar schlechteste Ausgangssituation vorgefunden. Und wir sind dann hingegangen und haben gesagt, in einem ersten Schritt kann Sanierung gelingen. Mhm. Ja? Diese Frage haben wir mit großen Zweifeln in der Diskussion, aber am Ende sehr, sehr fest in der Überzeugung mit Ja beantwortet. Ja. Gesagt, wir packen das und haben dann im Grunde genommen einen beteiligungsorientierten Sanierungsprozess aufgesetzt. Das heißt, wir haben bei all dem, was wir getan haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums in diesen Sanierungsprozess eingebunden.
Mhm. Und zwar alle Berufsgruppen.
Berufsgruppenübergreifend, mhm. Ja. Ich erinnere mich, ich sage das immer spaßeshalber, an unsere erste Sanierungsbeiratssitzung oder die, an der ich teilgenommen habe und habe dann Coswork vorgestellt. Coswork ist im Grunde genommen dieses Sanierungsprojekt und wir haben dort zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 150 Sanierungsprojekte identifiziert, mhm. Und haben die dann in Cluster sortiert und haben gesagt, wer von euch, liebe Mitarbeiter, möchte in folgenden Projekten eben mitarbeiten.
Also Teilprojekte im Rahmen des Gesamtprojektes Sanierung.
Ja, und das waren dann, wie gesagt, rund 150. Das heißt, sie brauchten für jedes Projekt einen Teilprojektleiter, sie brauchten für jedes Projekt Mitarbeitende in dem Projekt. Und wir haben das Ganze dann passagier begleiten lassen durch eine interne Projektmanagementabteilung. Mhm. Das heißt, wir haben ganz bewusst auch auf Beratungsunternehmen verzichtet, mhm. Sodass also dieser ganze Projektplan, dieses Ganze auch das Rollout hinterher, einzig gemacht war von der Projektmanagementabteilung und all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mitarbeiten wollten. Ja. Das waren rund 25% der Gesamtbelegschaft.
Also auch schon quasi eine kritische Masse dann, die man hatte.
Die brauchten sie auch, aber mhm. Wir waren, ich sage das ehrlich, retrospektiv in der Betrachtung, überrascht über diese hohe Bereitschaft, sich auch zu involvieren. Mhm. Weil in dem Maße, wie man natürlich auch diese Veränderung mitträgt, ist man am Ende für diese Verantwortung, für diese Veränderung eben auch verantwortlich. Ja. Das heißt, man kann nicht auf der einen Seite sagen, ich habe da zwar mitgemacht, aber ich habe ja gar nicht gewusst, sinngemäß, was mhm. ich tue, oder ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden oder ich möchte das nicht mittragen. Das ist ja das Charmante an einer beteiligungsorientierten Umsetzung von Themen, dass ja. man im Grunde genommen Betroffene zu Beteiligten des Prozesses tut, mhm. macht. So, und das ist spannend zu sehen, wo kommt man her, wen nimmt man auf diesem Weg mit, wie lassen sich Menschen auch einbinden, wie lassen sich Menschen auch verändern in diesem Prozess, mhm. was bringen die auch als zusätzlichen Input in diesen Veränderungsprozess mit rein, ja. und was kommt am Ende dabei raus und wie gehen die Menschen, nachdem es implementiert ist, in Prozess, in Struktur, in Ablauf mit diesen neuen Themen um. Mhm. Das ist ein hochspannendes, Gott sei Dank, sehr erfolgreiches Thema, was wir da gehoben haben. Mhm.
Neben der Beteiligung, was ist aus Ihrer Sicht noch ein Faktor, warum es gelungen ist? Gibt es besondere, ich will jetzt nicht von Ansätzen, Tricks, Methoden oder sonst was sprechen, weil ich glaube, es ist schon im positiven Sinne bodenständig, was Sie gemacht haben. Also machbar, kein Hexenwerk, keine Zauberei oder so etwas, sondern solide Arbeit. Das war jedenfalls mein Eindruck von außen. Also was wäre noch ein Erfolgsbestandteil sozusagen? Beteiligung ist das eine.
Also worauf wir großen Wert gelegt haben von Anfang an, war auf der einen Seite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen Prozess zu gewinnen und sie in diesen Prozess einzubinden. Wir haben aber immer auch größten Wert darauf gelegt, die beiden beteiligten Gewerkschaften sehr transparent mit Informationen zu versorgen. Das ist einmal Verdi und das war auf der anderen Seite dann der Marburger Bund als Vertreter der Ärzteschaft. Ja. Und anfänglich hat man uns, was ich auch im Nachhinein gut nachvollziehen kann, kritisch beäugt, im Sinne von, jetzt kommen die schon wieder mit dem Zukunftssicherungsvertrag und man hört das endlich auf. Und ist das im Grunde genommen nur ein weiterer Zukunftssicherungsvertrag in einer direkten Abfolge von zukünftigen Zukunftssicherungsverträgen?
So. Ja.
Wir haben von Anfang an größter Transparenz gearbeitet, wir haben die Zahlen offengelegt, wir haben externe Sachverständige der Gewerkschaften zugelassen, die auch die Ausgangssituation, wie auch das Sanierungsgutachten begutachtet haben und haben gesagt, auf der Basis ist eine prognostische Sanierung des Klinikums möglich.
So. Also Transparenz wäre der zweite wichtige Part dabei, auch in gewisser Weise von außen reingucken zu lassen.
Ja. Es gab ja im Vorfeld dieser Sanierungsbemühungen auch eine Vielzahl von Kritik, es gab eine Vielzahl von Irritationen. Das lag noch in der alten Geschäftsführung begründet. Die wirtschaftliche Situation war überraschend schlecht. Dass sie nicht gut war, war bekannt, dass sie so schlecht war, war zu dem damaligen Zeitpunkt in dieser Dimension nicht bekannt. Ja. Das heißt, natürlich hat man uns kritisch angeguckt und hat uns gefragt, was macht ihr da eigentlich? Stimmt das, was ihr uns erzählt? Und da haben wir dann von Anfang an sehr klar den Kurs gefahren, dass wir gesagt haben, alles, was ihr wissen wollt, geben wir euch an Informationen. Das war, glaube ich, einer der ganz entscheidenden Aspekte, auch vor der Belegschaft im Übrigen, wenn ich mich an die ein oder andere Betriebsversammlung erinnere, wo man auch sehr kritisch hinterfragt hat, muss das sein, muss das in diesem Umfang sein, muss das in dieser Abfolge sein, muss das in dieser Geschwindigkeit sein. Und wir haben immer großen Wert darauf gelegt, sehr umfassend und sehr transparent die Dinge zu benennen. Das war einer der ganz wesentlichen Erfolgsfaktoren, für die ich will nicht von gelungener Sanierung sprechen, aber zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt sind wir an einem Punkt, wo ich durchaus mit ein wenig Stolz in die Gesichter meiner Leute gucke und sage, wir haben das bislang auf diesem Weg gut gemacht.
Ja, schwarze Zahlen sind jetzt das Ergebnis. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das war überraschend in diesem Prozess und damit habe ich so gar nicht gerechnet.
Ach Gott, wenn Sie Sanierung machen, dann ist im Grunde genommen jeder Tag aufs Neue überraschend.
Ja.
Da machen Sie eine Schublade nach 3 Jahren auf und dann macht es trotzdem plötzlich Peng.
Ja. Ja,
so. Also das weiß ich jetzt gar nicht. Es gibt so viele Themen, wo Sie immer wieder gerade an Überraschung zeigen, weil es ist einfach neu. Es war bislang so noch nicht gesehen und es ist trotzdem von einem veritablen Interesse, dass man da drauf guckt und sich überlegt, wie gehe ich jetzt mit diesem Thema um. Aber es fällt mir jetzt so ad hoc kein Ereignis ein von einer, ich sag mal, nennenswerten Bedeutung, wo ich sagen würde, das hat mich jetzt überrascht.
Ja, in gewisser Weise denke ich auch, es ist ja ein komplexes Programm und Projekt gewesen, wo Überraschung ein Teil des Normalen ist.
Ja.
So verstehe ich das. Ja. Wenn wir den Veränderungsprozess mal verlassen, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich hatte vor einigen Wochen, Sie waren ja nun dabei, Sie haben mich dazu eingeladen, eine Führungskräfteveranstaltung für Sie moderiert. Ich kann im Nachhinein sagen, es war ein Vergnügen, aber auch das weiß man ja nie vorher, weil es kann ja auch Spannung oder Ähnliches dabei sein. Der Key Speaker war Thomas Sattelberger, der nun als Ex-Telekom-Chef sicherlich dem einen oder anderen bekannt ist und der sehr deutlich sagt, was er meint. Also auch das für die Hörerinnen und Hörer. Genau deswegen haben sie ihn ja eingeladen. Aber das ist schon jemand, der hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg und die ist auch nicht immer nur bequem. Umso mehr hat es mich positiv überrascht, dass man extrem seinen Ausführungen mit großer Konzentration gelauscht hat. Mhm. Und da waren alle Berufsgruppen vertreten, Führungskräfte von allen Berufsgruppen. Was mich interessiert hat in dem Kontext, vielleicht können Sie auch oft auf die Erkenntnisse aus dem Vortrag zumindest kurz eingehen, ist, was sind die Unterschiede in der Führung insbesondere eines Unternehmens wie dem Klinikum und anderer Unternehmen? Sattelberger ist ja in Teilen auch auf diese Punkte eingegangen, wenngleich er auch viel aus seiner eigenen Geschichte erzählt hat, was im Konzern so passiert und wir haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch gestaunt. Ja. Man hat es immer schon geahnt, wie krass das zum Teil ist, aber er hat es uns dann nochmal deutlich gemacht. Also wo, Stichwort Führung, wo ist der Unterschied aus Ihrer Sicht besonders deutlich zwischen dem, was an Führungspersonen, auf Führungspersonen zukommt, wird anders geführt beispielsweise. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Bezug auf Sattelberger.
Ich bin ein klein wenig dankbar und vielleicht auch ein wenig stolz auf die Frage, die Sie an mich richten. Ich erinnere mich an das Vorgespräch mit Sattelberger. Wir hatten so einen 15-minütigen Abstimmungscall. Ich glaube, er war zu der Zeit in London. Wir saßen hier am Schreibtisch, haben mit ihm telefoniert und am Ende dieses Telefonats sagte er zu mir, wie viel Ehrlichkeit, wie viel Offenheit verträgt eigentlich Ihre Organisation? Mhm. Soll ich eher sinngemäß hinter dem Berg halten oder soll ich das Gaspedal durchdrücken? Und schon allein für diese Fragestellung, zumal wenn man ihn so kennt, in seinem ganzen Habitus, war ich natürlich ungleich dankbar und ich sagte, durchtreten. Einfach mal gucken, was geht.
Ja.
Ja, für so eine Larifari, lauwarme Veranstaltung kauft man sich auch nicht so jemanden ein wie den Sattelberger. Man will ja so einen Abend eben auch mit einem Sattelberger gestalten und man will am Ende auch eine Situation haben, wo Führungskräfte des Klinikums rausgehen und sagen, man war das klasse. Mhm. Ja, oder eben auch sagen, das hat mich überhaupt gar nicht inspiriert. Ich kann mit jeder Reaktion am Ende umgehen, wenn die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Und das war das, wofür wir ihn gebucht haben. Und da muss ich sagen, das hat er ganz großartig gemacht. Ich erinnere mich an sein Eingangsstatement, als er erzählte, als er als junger Mann auf den Schrempf trat, ja. Damals noch, ich glaube, das war bei MBB, und die sich gleich da so ein Schreiduell geliefert haben. Und davon war der Abend ja voll. Also es war ja eine Aneinanderreihung von Anekdoten. Das war interessant. Aber das, was ich viel spannender fand, waren diese Zwischentöne. Weil er war heute sehr viel reflektierter auf dieses Thema, auch auf seine Person, auf das, was er getan hat, auf das, wie er es heute tun würde.
Ja.
Gerade zu der Zeit, als er bei Conti war und man ihm quasi aus dem Aufsichtsrat heraus genötigt hat, jetzt schmeißen Sie mal irgendwie 20.000, 30.000 Leute raus. Und er heute da steht und sagt, das hätte ich anders machen müssen, das hätte ich anders transportieren, das hätte ich anders kommunizieren müssen. Mhm. Also auch sehr viel Selbstreflexion und Eigenkritik dabei. Mhm. Ganz, ganz spannender und interessanter Abend.
Ja.
Und ich bekomme auch heute noch viele gute Rückmeldungen aus der Mannschaft heraus, die gesagt haben, das war mal was ganz Besonderes, das war mal anders. Mhm. Und das war das, was wir bezwecken wollten.
Ja.
Im Grunde genommen Inspiration zu geben, Inspiration zu schenken. Und wenn die dann positiv aufgenommen wird, umso besser.
Ja, was mir dabei aufgefallen ist, klar, wer sich mit Thomas Sattelberger beschäftigt hat, kennt auch einige seiner Botschaften, auch die Betonung einer positiven Streitkultur, einer Unternehmenskultur, die auch Auseinandersetzung aushält, Ehrlichkeit, die da reingehört, das passt natürlich auch zu Ihrem Veränderungsprozess ganz gut. Aber ein Tipp auch an die Geschäftsführer, Vorstände, eben die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, holen Sie sich jemand in die Organisation rein, der von außen kommt und der den anderen Blick hat und muten Sie diese Person Ihren Führungskräften zu. Für mich ist, ich habe es ja auch in unseren Gesprächen schon öfter gesagt, Herr Lott, ist ein Teil der Aufgaben von Führungskräften ist, ich mute mich anderen Leuten zu. Mit meiner Position. Und dann können wir uns darüber reiben. Aber ich muss auch einen Standpunkt haben. Und das fand ich an dem Abend sehr spannend. Und ich konnte ja auch ein paar Fragen auch nochmal stellen, um ihn selbst zu locken. Und klar, er hat auch seine Position. Aber ich fand eine schöne Übereinstimmung da drin zu Ihrem Veränderungsprozess. Es kommt auf die Kultur an. Es kommt auf die Unternehmenskultur an in der Organisation. Das fand ich nochmal sehr deutlich. Und ich hatte es auch später an den Stehtischen, als ich rumging. Er machte das ja selber auch, was ich sehr sympathisch fand. Sich das nochmal abzuholen und zu sagen, wo hat er die Leute nachdenklich gemacht. Also auch da Tipp nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Lassen Sie sich aufmischen. Holen Sie sich Leute, keine Chaka-Leute, die so Pseudo-Motivierer sind, sondern holen sich Leute, die Sachen auch in Frage stellen. Es muss nicht immer alles eins zu eins passen, dass man sagt, das ist bei uns alles anders. Zumuten, das war für mich ein Punkt. Das fand ich an dem Abend sehr gelungen, muss ich sagen.
Sie hatten die Frage an mich gerichtet, was sind mögliche Unterschiede?
Genau, in der Führung.
Ich glaube, es gibt einen ganz wesentlichen Unterschiedsfaktor. Wenn Sie an ein traditionelles Unternehmen denken, dann können Sie als Geschäftsführer oder als Vorstand synonym verwandt im Grunde genommen durchregieren.
Mhm.
Ja, Sie sagen jemandem, egal auf welcher Hierarchiestufe er sich bewegt, was Sie von ihm erwarten, was er tun möge.
Ja.
Das funktioniert natürlich in einem Klinikum insoweit nicht, als dass Sie Ärzte haben,
Chefärzte insbesondere?
Insbesondere, lieb, dass Sie das sagen. Ich bin dankbar für den Einwurf. Die am Ende natürlich eines tun, nämlich die Verantwortung tragen für den Patienten. Und das tun sie als Geschäftsführer nicht direkt. Das tun sie möglicherweise indirekt, aber direkt tun sie das nicht. Das heißt, sie sind an der Stelle außen vor. Sie können einem Arzt, und das halte ich auch im Übrigen für richtig, nicht sagen, wie er den Patienten zu behandeln hat, was er ihm zu verabreichen hat, wie lange er diesen Patienten ärztlich begleiten möge, sondern das ist alleine in die Verantwortung der Ärzte und auch deren Vorgesetzte, deren Chefärzte gestellt. Und da bricht eine Organisationsstruktur eines Krankenhauses mit einer Organisationsstruktur eines metallverarbeitenden Unternehmens, eines sonstigen Dienstleistungsunternehmens, wie Sie es kennen. Da sind Sie als Geschäftsführer außen vor. Da können Sie eben nicht sagen, machen Sie dies, machen Sie das, machen Sie bitte jenes. Ja. Das ist die Unterschiedlichkeit in der Dienstleistung, ist die Unterschiedlichkeit in der Struktur, das ist die Unterschiedlichkeit in der Verantwortung.
Wenn ich jetzt mal die steile These wage, dass Führung sich in Zukunft vielleicht sogar auch in den metallverarbeitenden Unternehmen oder anderen sogar in die Richtung verändern müsste. Was würden Sie dazu sagen? Also natürlich ist der Betrieb kein Krankenhaus, das ist klar, die Unterschiede sind, denke ich, deutlich. Aber die Haltung zu sagen, ich übernehme die Verantwortung und ich erwarte, dass Geschäftsführung oder andere mich dabei unterstützen, an dieser Stelle etwas für den, jetzt sage ich mal, Kunden und nicht Patienten zu tun, könnte ja auch ein anderer Ansatz sein für Verantwortlichkeit. Ist steil, ist mir klar, aber...
Das ist ein spannender Diskurs an der Stelle. Ich würde es andersherum sehen. Wo unterscheidet sich Ablauf und Prozess in einem Krankenhaus von dem in einem, bleiben wir mal bei dem Beispiel, metallbearbeitenden oder metallverarbeitenden Betrieb? Oder nehmen Sie einen Automobilzulieferer oder nehmen Sie eine Versicherungsgesellschaft? Ja. Wo unterscheidet die sich die? Die Frage für mich ist, und da gucke ich vermehrt drauf, weniger, was können die von uns lernen, sondern mehr die Frage, was können wir von denen lernen? Was haben die vorgemacht, wenn Sie sich mal angucken, welche Veränderungsprozesse in der Automobilwirtschaft in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, was da Platz gegriffen hat an Produktionsveränderungen, an Produktionsprozess, Lean Management ist so ein Schlagwort, dass man direkten Zugriff nimmt auf die Zulieferbetriebe, dass man dort Veränderungen Platz greifen lässt, weil man selber die Veränderung bereits im eigenen Hause gemacht hat, und man die Kostenvorteile, die man dort hebt, sich selber zuschreiben lassen will. Das sind Themen, wo ich denke, wenn die da so schnell sind, warum sind wir da so langsam? Und wie können wir dann dort schneller werden?
Ja.
Also im Grunde genommen ist es so, dass wir, bleiben wir bei meinem Haus, dem Klinikum Osnabrück, dieses Haus sehr viel stärker, sehr viel schneller in einen Veränderungsprozess haben bringen müssen. Und jetzt sind wir sehr viel schneller als andere. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wo führt das hin? Was können wir noch tun? Und da sind gerade beispielsweise Unternehmen aus der Automobilwirtschaft immer noch, also Dieselskandal außen vor und diese ganzen Themen, das ist nicht mein Thema, sondern es ist einfach mein Thema, dass ich mich frage, wenn ich doch Unternehmen habe, die eine solche, wie soll ich sagen, Veränderungsprozess bereits frühzeitig gestartet, gelebt, erfolgreich beendet haben, was kann ich von denen lernen? Was kann ich überhaupt von anderen Branchen lernen?
Ja. Das heißt aber dann doch wahrscheinlich auch, Sattelberger war ja der Auftakt einer Reihe, die Sie jetzt gestartet haben, auch für Ihre eigenen Führungskräfte, um Impulse zu geben, den Reflexionsprozess fortzusetzen, auch den Veränderungsprozess natürlich anzukurbeln. Das würde heißen, Sie setzen auch das fort und werden auch da jetzt gegebenenfalls Leute holen aus dem Umfeld, wo Sie sagen, wir müssen uns das wirklich mal anhören und schauen, was wir transportieren können. In der Richtung?
Wir müssen über Themen reden wie Einkaufsoptimierung. Wir müssen über Themen reden, wie optimiere ich den Bereich Facility Management. Wir haben jetzt Investitionen vor der Brust in der Größenordnung von über 100 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Wie mache ich das klug? Wie mache ich das schnell? Wie mache ich das sicher? Wir müssen über Qualitätsmanagement reden. Wir müssen über IT-Themen reden. Das sind alles Sachen, wo Unternehmen in anderen Branchen sehr viel weiter sind als wir. Auch wenn ich dort gute Leute habe, auch wenn diese Prozesse zwischenzeitlich optimierter sind.
Ja.
Aber bin ich so saturiert, sagen zu können, ich habe das, was in dem Prozess drin ist, als Effizienz gehoben. Mhm. Das wäre vermessen.
Ja.
Ich will immer noch besser werden. Und
ja.
Ich möchte vor allen Dingen schneller und besser sein als meine Wettbewerber.
Mhm.
Und dann erlaube ich mir einfach auch einen Blick auf eine andere Branche und frage mich, wo ist dieser Prozess, den die da optimiert haben, wo ist der adaptierbar für mein Haus? Was kann ich von den anderen lernen? Das ist mein Anspruch. Mhm.
Das ist das, was auch in der nächsten Zeit einfach ansteht oder beziehungsweise weiterhin ansteht. Was mich in dem Kontext interessiert, der Podcast heißt ja Selbstführung und Leadership Development. Was tun Sie für sich selbst im Sinne von, wie führen Sie sich? Inwiefern haben Sie den Veränderungsprozess auch an sich erlebt? Hat das irgendetwas verändert? Ich glaube, mich richtig zu erinnern, dass wir irgendwann mal zum Telefonat verabredet waren an irgendeinem Freitagnachmittag und Sie haben gesagt, rufen Sie mich gerne an, ich bin im Garten. Also mittlerweile spielt der Garten da ja auch eine Rolle im Sinne von Entspannung, Abschalten. Aber immerhin konnte ich Sie da erreichen. Selbstführung, was tun Sie?
Also ich gebe ganz ehrlich zu, dass das Klinikum zu leiten für sich schon ein Privileg ist und Freude in mir auslöst, das tun zu dürfen. Diese Aufgabe haben und auch mit meinen Leuten gemeinsam so tun zu dürfen, wie ich es tun darf. Das ist sicherlich auch fordernd, aber es ist auf der anderen Seite, wenn man eine fordernde Aufgabe hat, auch Entspannung, weil man macht das, was man macht, gerne. Und wenn man das, was man gerne macht, macht man es in der Regel auch gut.
Mhm.
So ist es bei mir. Ansonsten freue ich mich darüber, in Osnabrück zu sein. Es gibt hier wunderbare Ecken. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich mit meinen beiden Hunden, die erfreulich ruhig sind,
über den Westerberg, brav hier, ja. Das kann man deutlich sagen.
Über den Westerberg laufe oder auch ja. Die Osterbrücker Altstadt mal begehen darf, dann ist das ein schöner Ausgleich. Ansonsten lese ich gerne mal ein gutes Buch. Und wie gesagt, das sind so die Themen, die mich dann eben auch runterbringen, wo ich Abstand gewinne und sage, ich muss mir auch mal diese Zeit gönnen, auf Themen anders drauf schauen zu können.
Ja.
Weg vom Tagesgeschäft.
Abstand.
Ja.
Ich glaube, das ist etwas, was ich auch häufig erwähne. Wir starten jetzt wieder eine neue Masterclass Selbstführung für Führungskräfte. Das als kleiner Werbeblock hier eingespeist.
Sei Ihnen gestattet.
Danke, genau an der Stelle. Denn ich habe genau das festgestellt. Führungskräfte, die eingespannt sind, zum Beispiel in so komplexe Projekte, nehmen sich dann vor lauter Engagement manchmal nicht mehr die Eigenzeit, um sich zu entfernen davon,
ja.
Was sie tun.
Ja.
Und das ist so einer der Punkte, wo ich denke, ja, das können wir hier auch nochmal laut sagen. Nehmt euch das in welcher Form auch immer, ob das eigene Planungszeiten sind oder Mußezeiten sind, Buchlesezeiten sind, verstehe ich richtig, sowas ist das, was sie zumindest auch machen.
Es ist vor allen Dingen das, was ich meinen Führungskräften auch immer wieder, nennt sich es von mir aus paradoxe Intervention, vorhalte. Dass ich denen sage, hören Sie auf zu arbeiten.
Mhm.
Klingt paradox, ja, weil dafür beschäftige ich Sie ja, dafür bezahle ich Sie ja, dass Sie arbeiten. Also ist es paradox, wenn ich dann sage, hören Sie auf zu arbeiten.
Mhm.
Ich meine damit nicht, hören Sie auf zu arbeiten im Sinne von, lassen Sie alles liegen, gehen Sie nach Hause, machen Sie sich mal ein schönes Sabbatical. Das ist ein ganz anderes Thema. Kann man auch drüber reden, ist aber nicht an der Stelle mein Impetus. Sondern es geht mir darum, dass ich die Menschen erwischen will, dass sie sich abseits ihres Tagesgeschäftes orientieren, dass sie stehen bleiben und überlegen, wo genau stehe ich eigentlich? Und wo will ich von dem Punkt, wo ich stehe, hin zu dem Punkt, der das nächste Anforderungsprofil bietet? Hin zu dem Punkt, wo ist eigentlich die nächste strategische Weichenstellung? Und wie kriege ich die Weiche gestellt? Und wie komme ich da drüber?
Wozu ich eine Flughöhe auch brauche. Flughöhe heißt ja auch Abstand haben zu dem, was ich tue und es auch erfassen in der Verknüpfung, in der Ganzheit.
Aber wie sieht es denn in der Regel aus? In der Regel sieht es so aus, dass man vollgemüllt wird mit Terminen. Es sieht so aus, dass man vollgemüllt wird mit elektronischer Korrespondenz.
Mhm.
Es sieht so aus, dass man überhaupt gar nicht mehr die Befähigung besitzt, zu sagen, bis hierhin möchte ich mich auf dieses klassische Tagesgeschäft konzentrieren. Und ab diesem Zeitpunkt möchte ich mich mit den strategisch-taktischen Überlegungen beschäftigen. Mhm. Das findet doch nicht mehr statt. In der heutigen Zeit sind sie komplett absorbiert durch das tagesgeschäftliche Arbeiten.
Ja.
Und darum, worum es mir geht, ist, auch mit diesem Weckruf, hören Sie auf zu arbeiten, zu sagen, kümmern Sie sich um Ihr Tagesgeschäft, das ist fordernd genug.
Mhm.
Und dann hören Sie ab einem gewissen Zeitpunkt auf, Das können ja auch nur einfach mal 5 oder 10 Minuten in einem Tag sein. Ja. Und dann orientieren Sie sich. Denken Sie darüber nach, welche Anforderungen an Sie gestellt werden, die abseits des Tagesgeschäftes an Sie gestellt werden. Und wie gehen Sie damit um?
Ja.
Und das erwarte ich von meinen Leuten und das erwarte ich im Übrigen auch von mir selber. Mhm. Ich merke das doch selber, wie schwer das ist, Abstand zu gewinnen und zu sagen, du musst jetzt mal über diese Herausforderung strategisch neu denken. Mhm. Wie gehe ich damit um?
Ja.
Und das gilt für meine Führungskräfte genauso für mich wie für mich selber. Mhm. Und diese Zeit muss man sich rausschneiden. Diese Zeit muss man sich nehmen. Die muss man sich von mir aus auch rauben. Mhm. Oder man muss sie einer Führungskraft dann eben zuweisen und zu sagen und in ihr sagen, das mach's mal anders, denk's mal anders, ja. Leb's mal anders.
Ja, also insofern auch Stichwort provokativ im Sinne auch von hervorrufen, auch beim anderen. Das wäre auch gleichzeitig schon das Schlusswort sozusagen auch gewesen, auch der Appell, dieses sich rausschneiden, es vielleicht sogar rauben, sich selbst anderen, das können wir ja nochmal an anderer Stelle diskutieren, aber sich diese Zeit auch zu nehmen. Herr Lottes, vielen Dank. Die Hunde versorgen sich gerade schon. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie schlabbern hören, der eine Hund versorgt sich gerade mit Getränken. Das ist für uns das Stichwort, uns an dieser Stelle in den inoffiziellen Teil sozusagen zu verabschieden. Bei Ihnen ruft das Rumsteak gleich irgendwann. Auch das, liebe Hörerinnen und Hörer, tun Sie was für sich selbst, denn wir als Führungskräfte müssen darauf achten, dass wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Herr Lottes, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Bis bald.
Danke.
Hier noch ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Die Masterclass Selbstführung startet in diesem Jahr im November und noch bis zum 7.10. gilt unser Frühbuchertarif. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Ja, soweit mein Gespräch mit Alexander Lottes, Geschäftsführer des Klinikums Osnabrück. Wie immer, so auch in diesem Podcast, meine Aufforderung, nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!